ARD. Es ist das Spiel um den Gruppensieg heute für die deutsche Mannschaft in Frankfurt gegen die Schweiz. Und für Jonathan Tah gibt es da nur ein Ziel.
Dann wollen wir natürlich Gruppensieger werden, weil wir ganz oben stehen wollen, weil wir den Namen ganz oben sehen wollen.
Tah ist einer von vier deutschen Spielern, die schon eine gelbe Karte gesehen haben. Das ändert aber nichts an der Startaufstellung, sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Auf die Gelb-Situation nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue.
Ein anderes Thema heute Abend ist der schlechte Rasen in Frankfurt. Der Schweizer Trainer Murat Yakin findet das aber gar nicht so schlimm.
Vielleicht liegt ein kleiner Vorteil auf unserer Seite.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Seid gegrüßt, hier ist wieder eure tägliche Dosis Europameisterschaft. Es ist Tag 10 von 31 bei der EM. Anne Hild ist da.
Hi.
Mein Name ist Tobi Schäfer und heute Abend ist die Hälfte aller EM-Spiele schon vorbei.
Voll krass.
Ja.
Und dabei sind wir erst am dritten Gruppenspieltag.
Ja, bisher haben wir nichts an der EM auszusetzen.
Ein einziges 0:0 bisher.
Sportlich sowieso nicht, im Gegensatz zu vielen ausländischen Medien, die sich natürlich so ein bisschen auf die deutsche Bahn eingeschossen haben. Das funktioniert nicht so. Und hätten wir ihnen
aber
auch vorher sagen können.
Ja, genau. Da sind sie in Deutschland in bester Gesellschaft.
Das Wetter könnte auch besser sein.
Das wird besser. Ja. Also zumindest hier in Köln soll es jetzt besser werden.
Vielleicht hat jemand seinen Teller nicht leer gegessen. Vielleicht hat in der Bahn jemand seinen Teller nicht leer gegessen.
Das wird sein.
Wir besprechen gleich alles Wichtige zum dritten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft heute Abend gegen die Schweiz. Gucken aber vorher schnell auf das, was gestern bei der Europameisterschaft passiert ist. Und da gab es gestern Abend in Gruppe E einen Sieg für Belgien gegen Rumänien, 2:0.
Ja, die Belgier haben das Toreschießen wieder für sich entdeckt. Und ganz einfach war es, Lukaku darf es nicht selbst machen, sondern er muss abspielen. Und dann funktioniert das schon nach anderthalb Minuten. Hat er auf Tielemans rübergespielt, Belgien mit dem 1:0. Danach Lukaku noch ein Abseitstor wieder aberkannt bekommen. Das war das dritte schon bei dieser EM, das nicht gezählt hat, das er eigentlich erzielt hatte. Ja, und De Bruyne macht das 2:0. Rumänien in der ersten Hälfte teilweise unter 33% Ballbesitz. Also war schon in Ordnung, das Ergebnis.
Sehr bitter für Lukaku, ne? Jetzt schon 3 Tore aberkannt bekommen. Der wäre führend in der Torschützenliste.
Das stimmt.
Es war ein richtig starkes Spiel von Kevin De Bruyne. Und man muss sagen, Belgien ist wieder da.
Vielleicht gibt es dann doch noch das glückliche Ende für die goldene Generation.
Es ist ja super spannend in der Gruppe. In der Tabelle haben jetzt alle 4 Teams 3 Punkte.
Ja, aber Rumänien ist immer noch Gruppenerste, ne? Weil die das beste Torverhältnis haben.
Also es wird ein richtig spannender letzter Spieltag. Dann weiter zu Gruppe F. Da gab es gestern in Dortmund den Sieg der Portugiesen gegen die Türkei. Die Bilanz 3 Tore und 6 Flitzer.
Ja, aber da ist der eigentliche Torschützenkönig wieder aufgetreten, nämlich Eigentor. Der hat jetzt schon 6-mal getroffen.
Ja, ein sehr kurioses Eigentor zum 0:2 in der 29. Minute. Damit war das Spiel dann gefühlt auch mehr oder weniger entschieden. Aber wenn wir nochmal auf diese Flitzer zurückkommen, das ist ja bei den Portugiesen, bei dieser Euro extrem. Da haben es ja sogar auch welche ins Hotel geschafft. Beim Training gab es Flitzer. Und alle wollen halt zu Ronaldo, wie zum Beispiel auch so ein ganz kleiner Junge, der dann sich ja auch ein Laufduell geliefert hat mit der Security, der UEFA. Da muss man ja vielleicht auch mal fragen, wie kann denn das eigentlich passieren, dass da ständig so viele Flitzer auf den Platz kommen?
Also es ist halt fies, das so zu sagen. Aber ich finde, Ronaldo ist es halt auch ein bisschen selbst schuld, weil er diese Tür aufgemacht hat, weil er sich dann auch die Zeit nimmt. Was ja schön ist für die Fans, dass er sich die Zeit nimmt und ein Selfie mit denen macht, aber dann fühlen sich andere halt vielleicht dann auch ein bisschen motiviert, das auch mal zu versuchen.
Und vielleicht sagt die UEFA ja auch irgendwann, das sind keine Flitzer, wie bei dem Typ, der auf Schalke angeblich nicht übernachtet hat. Das sind alles Mitarbeiter von uns, das gehört zur Show dazu. Ja, Portugal mit dem besten EM-Start seit 16 Jahren, sind jetzt als Gruppensieger schon, stehen als Gruppensieger fest, sicher im Achtelfinale, spielen dann in Frankfurt gegen einen der besten Gruppendritten. Und für die Türkei reicht im letzten Spiel gegen Tschechien ein Unentschieden für Platz 2. Bedeutet aber, gestern gab es jetzt erstmal nicht die ganz große Autokorso-Party, die es bei Türkei-Siegen meistens gibt.
Also es gab schon ein Autokorso in Dortmund, hat Luise Kropf erzählt, die war ja da.
Vorher. Und nachher natürlich auch. Aber ich glaube, er wäre ekstatischer gewesen, wenn die Türkei gewonnen hätte.
Das stimmt.
Unsere Reporterin Lisa Tellers war auch in Dortmund und die hat sich mal unter die türkischen Fans gemischt und so ein bisschen gefühlt, wie die den oder die Niederlage empfunden haben.
Die Euphorie, die war riesig vor diesem Spiel. Ganz, ganz viele waren sich sicher, die Türkei kann ein heißer, vielleicht sogar Geheimfavorit sein, weil es ist ja wirklich wie ein Heimspiel hier für die ganzen türkischen Fans und auch für die Nationalmannschaft. Heute auch etwa 75% Türken, der Rest Portugal. Und das war eine ohrenbetäubende Stimmung. Sagen wir mal so, bis zum 2:0 nach der Halbzeit gab es nochmal ein Aufrollen. Und der Schiri wurde auch so ein bisschen als der Buhmann ausgemacht von den Türken. Aber mit dem 3:0 ist dann der Stecker komplett gezogen. Und wir hatten vorher mal einen Dezibel Messgerät angeschlossen. So 110 war meistens da bei den türkischen Fans mit drin. Danach war es ganz, ganz ruhig. Und ja, die Enttäuschung ist schon groß, aber sie haben ja trotzdem noch eine gute Ausgangslage und können natürlich noch ins Achtelfinale einziehen und müssen jetzt versuchen, wieder ein bisschen neue Euphorie zu entfachen.
Das klang eher nach Kehrmaschinenkorso bei Lisa im Hintergrund.
Ja, das stimmt. Ja, wer weiß. Vielleicht räumen die dann auch selbst auf, was sie vielleicht vor dem Spiel hinterlassen haben.
Und sie hat es auch nochmal gesagt, es ist noch alles drin für die Türken im letzten Spiel dann gegen Tschechien. Tschechien spielte gestern vorher gegen Georgien. In Hamburg gab es ein 1-1. Erstes 1-0 für Georgien durch Mikautadze, Elfmeter in der 45. plus 4. Und dann der Ausgleich durch den Torschützenkönig der letzten Europameisterschaft, Patrick Schick, in der 59. In dem Spiel einen Rekord, 9 gelbe Karten. So viel hatte noch kein Spiel bei dieser Euro. Und Tschechien mit 25 Torschüssen. Der georgische Keeper mit 11 Paraden. Auch das Rekordzahlen bei der bisherigen Europameisterschaft. So, dann jetzt aber, würde ich sagen, kommen wir mal zum heutigen Abend. Gruppe A, das Gruppenfinale, parallel die beiden Spiele. Und wir reden zuerst über Schweiz gegen Deutschland in Frankfurt. Gegen kein anderes Land hat Deutschland ja häufiger gespielt. Bei einer EM gibt es aber tatsächlich zum ersten Mal die Partie. Deutschland gegen Schweiz gab es auch bei der Handball-Europameisterschaft dieses Jahr ja übrigens auch schon mal. Mhm. Und zwar in Düsseldorf vor 53.000 Zuschauern.
Das war auch das Rekordspiel, ne?
Ja, jetzt werden es weniger sein in Frankfurt. Es ist, das haben wir eingangs gesagt, das Duell um den Gruppensieg. Deutschland bereits im Achtelfinale, die Schweiz im Prinzip ja auch, ne? Da muss schon viel passieren, dass sie es nicht schaffen, aber es geht 4 eben darum.
4 Punkte haben die Schweizer, ja.
Ja, wer geht als Erster? Denn die Gruppensiegroute, die ist ja entscheidend auch für Deutschland. Da würde man dann im Achtelfinale in Dortmund spielen, dann nochmal Stuttgart und Halbfinale München. Als Zweiter ging es über Berlin, Düsseldorf und Dortmund. Und es ist natürlich auch wichtig, gegen wen man dann spielt.
Ich wollte gerade sagen, wichtiger ist ja, wer der Gegner ist, nicht wo man spielt.
Ja, am besten Deutschland spielt unentschieden, denn immer, wenn Deutschland bei großen Turnieren in der Gruppe dreimal gewonnen hat, dann war spätestens im Halbfinale Schluss.
Okay. Das ist eine krasse Statistik.
Ja.
Weil Nagelsmann hat ja gesagt, hier nicht nachlassen und alles geben, um nochmal zu gewinnen.
Ja, ja. Aber mit einem Punkt wären sie ja auch Gruppensieger.
Das stimmt. Aber du hättest dann halt nicht jedes Spiel gewonnen.
Das stimmt. Aber man würde dann nicht im Halbfinale ausscheiden.
Oh, ja, würden sie wahrscheinlich eher nehmen.
Wenn man den Geschichtsbüchern glaubt.
Ja.
Anne von Eickels ist unsere DFB-Reporterin. Die reist immer mit der Mannschaft mit und die holt uns jetzt mal oder gibt uns die letzten Infos von Bundestrainer Julian Nagelsmann von der Pressekonferenz gestern Abend.
Er weiß genau, wie er in dieses Spiel gegen die Schweizer gehen will und hatte so drei Botschaften. Die erste Botschaft war, wir wollen Gruppenerster werden. Das hat er ganz klar begründet mit, ich kann meiner Mannschaft doch nicht sagen, wir müssen oder können oder sollen verlieren. Also das ist eine ganz klare Botschaft, die Julian Nagelsmann auch an seine Spieler hat. Die zweite Botschaft war, ich nehme keine Wechsel vor in der Startelf. Das heißt, dass die Mannschaft diesen Rhythmus behalten soll, dass die Mannschaft weiter im Turnier bleiben soll, dieses Gefühl für das Turnier nicht verlieren soll. Und die dritte Botschaft, die Julian Nagelsmann hatte, wir lassen uns auch durch diesen Rasen, der wirklich schlecht ist, nicht beeinflussen. Da wollte er nicht zu sehr drauf schimpfen. Hat aber auch gesagt, dass er Angst hat vor Verletzungen. Gerade die Großgewachsenen, die schweren Spieler wie Jonathan Tah beispielsweise sollen aufpassen. Aber der Bundestrainer ist total fokussiert, hatte diese drei Botschaften vor dem Spiel gegen die Schweiz und dann kann es losgehen.
Ja, arbeiten wir das mal ab und reden zuerst über die Aufstellung, also keine Wechsel. Überrascht dich das? Hättest du getauscht jetzt in dem Spiel?
Ich glaube, ich hätte tatsächlich getauscht.
Wegen der gelben Karten?
Nee, wegen der gelben Karten überhaupt nicht, weil ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, ob du dann im Achtelfinale gesperrt bist oder dann möglicherweise im Viertelfinale. Die werden ja erst danach gelöscht.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob das so schlau wäre, jetzt die gelb vorbelasteten Spieler zu bringen und zu sagen, holt euch noch eine gelbe Karte ab oder umgekehrt sie zu schonen, um dann im Achtelfinale vielleicht die zweite gelbe zu sehen. Ich hätte, glaube ich, eher mal geguckt, was offensiv noch geht. Mhm. Also da mal mit Füllkrug von Anfang an zum Beispiel versucht.
Sané?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hätte auch Führich und Undaf mal ausprobiert, weil die mir echt gut gefallen haben, als sie eingewechselt wurden und mal geguckt. In der Startelf könnte ich mir das schon auch gut vorstellen.
Auf jeden Fall keine Wechsel wegen der gelben Karten, das haben wir gehört. Und Julian Nagelsmann hat das auch nochmal ausführlich erklärt.
Auf die Gelb-Situation nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue. Ja, ich bin ehrlich, ich finde das, wenn ich jetzt Spieler wäre und mein Trainer lässt mich spielen und sagt, ja okay, ich nehme jetzt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Robert Andrich nehme ich runter und lasse dafür Pascal Groß spielen, damit der Rob im Achtelfinale dabei ist, fände ich so das Respektloseste, was du machen kannst, in meinen Augen, dem Pascal gegenüber.
Finde ich eine sehr interessante Herangehensweise. Also finde ich gut den Spielern gegenüber, ich finde es aber auch schön, wenn du sagst, es gibt Spieler, die haben noch gar nicht gespielt, die werden vermutlich auch nicht mehr spielen und die dürfen jetzt wenigstens mal noch vor heimischem Publikum. Robin Koch zum Beispiel wäre ja ein Kandidat in Frankfurt.
Das würde natürlich zur bisherigen Strategie passen, wenn er ihn bringt, bei entsprechendem Spielstand. Was nicht gewechselt wird, ist der Rasen in Frankfurt. Da wurde schon viel drüber gesprochen. Der ist einfach schlecht. Mhm. Also der ist offenbar sehr tief. Vor allem natürlich dann schwierig für so Spieler, die schnelle, wendige Bewegungen machen, wie Musiala und Wirtz. Oder du bist eben groß und stämmig. Auch das hat Julian Nagelsmann nochmal erklärt.
Ja, es gibt, glaube ich, Dinge, auf die man vorbereitet sein muss als Spieler, dass ein Ball mal verspringt. Das passiert manchmal, weil der einfach große Planken vom Rasen rausbrechen, die den Ball dann nicht mehr so ganz sauber rollen lassen. Aber ich glaube, wir tun relativ gut daran, jetzt nicht alles nur über den Rasen zu urteilen oder nur über den Rasen zu sprechen. Am Ende sieht man auch in der Kreisliga mal ein ordentliches Spiel, da ist meistens das Geläuf deutlich schlechter.
Ja, wobei.
Im DFB-Pokal in Saarbrücken übrigens auch.
Ja. Wobei, es könnte tatsächlich ausschlaggebend sein, wie der Platz ist. Das sagt zumindest der Schweizer Trainer Murat Yakin.
Gut, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass wir eine Woche lang auf einem sehr schlechten Terrain trainiert haben, aber vielleicht liegt ein kleiner Vorteil auf unserer Seite.
Ja, denn, das habt ihr vielleicht gehört, die Schweizer haben ja in ihrem Trainingslager oder in ihrem Camp, wo sie sind, in Stuttgart, erst einen richtig schlechten Rasen gehabt, in Stuttgart-Degerloch, und der wurde jetzt nochmal erneuert, sie mussten kurz ausweichen und kennen sich deswegen mit schlechtem Geläuf aus.
Aber es ist doch eigentlich voll das gute Zeichen, dass wir vor dem letzten Gruppenspiel über den Rasen reden und nicht darüber, ob die Deutschen es noch irgendwie ins Achtelfinale schaffen.
Aber reden wir doch nochmal über den Gegner, über die Schweizer. Murat Yakin, den haben wir jetzt gerade schon gehört, der Trainer, der hat ganz offensiv gesagt, wir dürfen uns nicht auf die Defensive fokussieren, wir müssen ihre Offensive klar unter Kontrolle haben, aber auch selber nach vorne spielen. Was erwartest du denn von den Schweizern?
Ich glaube, dass das eher nicht funktionieren wird, weil einfach die deutsche Defensive dafür zu gut ist und auch das deutsche Mittelfeld, das funktioniert ja einfach. Ja, ich weiß, es waren jetzt Schottland und es war Ungarn nicht auf Top-Niveau, aber trotzdem finde ich, dass sie immer ein sehr gutes Mittel für ihre Gegner gefunden haben und ich glaube, dass sie das auch gegen die Schweiz machen.
Wichtig bei den Schweizern, Fabian Schär kann spielen, trotz Nasenbeinbruch, ohne Maske sogar, das geht also auch, offenbar eine Nase aus Stahl. Und dann bin ich richtig gespannt auf dieses Kracher-Duell im Mittelfeld, Robert Andrich gegen Granit Xhaka. Die haben zusammen mit Leverkusen das Double gewonnen, standen 39 Mal in dieser Saison gemeinsam auf dem Platz und jetzt sind das Gegner. Also da prallen ja auch zwei Urgewalten aufeinander.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie im Training dann auch schon das ein oder andere Mal diese Duelle hatten und sich halt auch einfach wirklich sehr gut kennen.
Ja, wir sind gespannt auf diese Partie. Was müsst ihr dazu noch wissen, wenn ihr in der Fanzone in Berlin unterwegs seid, vor dem Brandenburger Tor? Die wird sogar erweitert jetzt für das letzte Gruppenspiel. Da passen dann 70.000 Leute hin und bei entsprechendem Wetter wird das hoffentlich ein schöner Fußballabend. Schiedsrichter ist der Italiener Daniele Orsato und da ist ja ganz interessant, der will bestimmt nicht, dass Deutschland Gruppenzweiter wird, weil dann würde Deutschland ja gegen Italien spielen. Und ich glaube, die Italiener wollen, also wenn Italien auch Gruppenzweiter wird, ich glaube, die Italiener wollen nicht im Achtelfinale gegen Deutschland spielen.
Naja, aber da haben die Italiener in der Vergangenheit ja auch schon die ein oder andere gute Erfahrung gemacht gegen die Deutschen.
Ja, oft haben sie gewonnen, aber wir erinnern uns auch an das Elfmeterschießen, das Deutschland damals gewonnen hat. 21 Uhr ist Anstoß, genauso wie bei Schottland gegen Ungarn. Da müssen wir auch noch schnell drauf gucken, das Parallelspiel in Stuttgart. Denn wenn Schottland gewinnt, ist das Achtelfinale auch sehr wahrscheinlich, denn dann haben die 4 Punkte und mit 4 Punkten bist du bisher immer als einer der besten Gruppendritten weitergekommen.
Ja, die werden nur den Platz 2 dann, auch wenn die Schweizer verlieren, wahrscheinlich nicht mehr kriegen, weil sie das schlechtere Torverhältnis haben.
Ich glaube, aber alle würden sich freuen, wenn Schottland noch ein bisschen im Turnier bleibt, denn das, also gerade die Fans der Schotten sind, glaube ich, die bisher am meisten begeistern. Vor allem in Köln, wo wir ja auch sind. Die Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat auch schon bei X gepostet oder geschrieben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nochmal wiederkommen würdet, denn das Achtelfinale wäre möglicherweise dann auch nochmal in Köln. Und Julian Nagelsmann, unser Bundestrainer, der weiß auch, was die Schotten ausmacht.
Ja, I've seen a lot of videos in Munich. They're tough and beer drinking.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch viele über die deutschen Fans im Ausland sagen.
Wenn die Deutschen im Ausland sind, auf Mallorca.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, die Ungarn, auch da noch ein Satz zu, können natürlich auch noch Dritter werden und sich fürs Achtelfinale qualifizieren. Und dann geht ja die Rechnerei los. Ne? Wenn sie dann Gruppendritter werden, wissen sie ja noch nicht, ob sie es schaffen oder nicht. Und alle anderen, die dann als Gruppendritter einlaufen, die wissen ja dann, wie sie spielen müssen. Also ein kleiner Nachteil. Also es wird natürlich darauf geachtet, alle Spiele parallel.
Ja.
Aber da kannst du es natürlich dann nicht irgendwie gleichzeitig stattfinden lassen. Was glaubst du?
Ob die Ungarn
wer als Dritter, schaffen es die Schotten oder Ungarn?
Ich glaube, die Schotten schaffen es.
Ja. Wie gesagt, das wünschen wir uns alle. Heute Abend also, 21 Uhr, die beiden letzten Gruppenspiele der deutschen Gruppe. Und wie es ausgegangen ist, das verraten wir euch dann morgen früh.
Ja.
Bist du dabei?
Da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber vorher gucken wir noch Fußball.
Wir gucken Fußball und ihr auch. Und dann hören wir uns morgen früh wieder. Macht's gut. Tschüss.